Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die NATO treibt den Rückzug ihrer Truppen aus Afghanistan voran. Am zweiten Tag ihres Spitzentreffens in Chicago setzte sich die Allianz das Ziel, den Afghanen schon bis Mitte kommenden Jahres weitgehend die Sicherheitsverantwortung zu übergeben. Ende 2014 sollen die letzten Kampftruppen das Land verlassen haben. Das Bündnis will den Afghanen aber weiter als Ausbilder und Berater zur Seite stehen.
Es geht um sein Land. Präsident Karzai hat große Erwartungen an diesen Gipfel. Doch noch liegen die Pläne für ein neues Afghanistan nicht auf dem Tisch. Die NATO ist in Zeitdruck. Gastgeber Obama verbreitete Optimismus. Heute werden wir die neue Phase des Übergangs einleiten, einen neuen Meilenstein setzen, damit die Afghanen ab 2013 die volle Verantwortung für alle Kampfeinsätze quer durchs Land übernehmen können. Ein freundliches Lächeln, doch hinter den Kameras machte US-Außenministerin Clinton Druck auf Pakistans Präsident Zardari. Der soll endlich die Grenzübergänge für die abziehenden Kampfeinheiten freigeben. Die sind wegen Grenzkonflikten gesperrt. Ohne Pakistan, aber mit seinem Zugang ans Arabische Meer, müssten alle Transporte über den Norden abgewickelt werden. Usbekistan aber verweigert die Durchreise von Militärgütern, also noch jede Menge Hindernisse auf dem Weg der ISAF-Truppen. Für die Sicherheit in seinem Land sollen jährlich 4,1 Milliarden Dollar fließen. Doch nur wenige wissen schon, was sie dazu beitragen wollen.
Unsere Beteiligung steht mit 150 Millionen Euro. Sie ist auch bemerkenswert. Sie ist auch verglichen mit anderen Ländern eindrucksvoll.
Die Abzugspläne der NATO aus Afghanistan dauern diesen Demonstranten aber viel zu lange. Und dass immer mehr Waffen den Terror beenden, das glauben sie auch nicht. Am Rande des Gipfels kam es gestern Abend vereinzelt zu Schlägereien, als Demonstranten versuchten, die Sicherheitslinien der Polizei zu stürmen.
Zu den Ergebnissen des NATO-Gipfels, jetzt live aus Chicago, unsere Korrespondentin Marion von Haaren.
Ab jetzt steht fest, die ISAF-Truppen werden Afghanistan bis Ende 2014 verlassen. Doch die NATO bleibt weiter präsent im Land. Das Bündnis prüft ganz konkrete Pläne, wie viel Ausbilder, wie viel Soldaten zu deren Schutz und wie viel Material notwendig sein wird, um ein Wiederaufleben der Taliban zu verhindern. Die NATO wird also nicht nur Geld zahlen. Militärbeobachter hier in Chicago gehen davon aus, dass zwischen 10.000 und 40.000 Beschäftigte des Bündnisses auch nach 2014 in Afghanistan präsent sein werden. Und damit zurück zu Thorsten Schröder. Nach Hamburg.
Serbien steht nach der Präsidentenwahl vor einer politischen Zeitenwende. Die gestrige Stichwahl konnte der Oppositionschef Nikolic für sich entscheiden. Er gewann rund 49% der Stimmen. Nikolic gilt als Nationalist. Der vom Westen unterstützte langjährige Amtsinhaber Tadic dagegen kam auf 47%. In ersten Stellungnahmen versicherte Nikolic, Serbien werde seinen europäischen Weg fortsetzen.
Belgrad am Tag nach der Präsidentenwahl. Selbst serbische Zeitungen fragen, wofür steht Tomislav Nikolic? Der bisherige Chef der nationalistischen Opposition ist plötzlich Präsident, entgegen allen Umfragen. Die schlechte Wahlbeteiligung von 45% soll die Ursache sein. Nikolic ist kein Unbekannter, sondern seit den 90er Jahren bei den radikalen Nationalisten aktiv. Im Wahlkampf spart er das heikle Thema Kosovo aus, Serbiens ehemalige, jetzt unabhängige Provinz. Die Verfassung schreibt vor, dass Kosovo weiterhin Teil Serbiens ist. Die Verfassung beinhaltet aber auch unsere Strategie, Teil der EU zu werden. Als Präsident Serbiens werde ich mich bemühen, möglichst lange auf beiden Schienen zu fahren. Das politische Leben des Tomislav Nikolic. 1993 wurde er bei radikalen Paramilitärs Ehrenmitglied. Die für ihre Brutalität bekannten Chetniks griffen damals im Bosnienkrieg ein. 1994 Nikolic und der inzwischen als mutmaßlicher Kriegsverbrecher im Den Haager Gefängnis sitzende Šešelj. Nach dessen Verhaftung wurde Nikolic kurz Parteichef der Radikalen, später sagte er sich aber los. Nikolic als Minister im letzten Kabinett Milošević, 1999. Der Kosovo-Krieg war gerade verloren, erst 9 Jahre später kann sich Nikolic ein Serbien in der EU vorstellen. Seine Anhänger feierten bis in die Nacht. Reformer befürchten jetzt eine Wende in Belgrad. Der bisherige Präsident Tadic gratulierte umgehend, appellierte aber an alle Parteien, an seinem prowestlichen Kurs festzuhalten.
Die mehr als 3000 Bochumer Opel-Mitarbeiter müssen weiter bangen. Der angeschlagene Autokonzern will erst Ende Juni über die Zukunft ihres Werkes entscheiden. Das gab Vorstandschef Strackel auf einer Betriebsversammlung bekannt. Der Betriebsrat erklärte daraufhin, ohne eine klare Perspektive werde er bereits vereinbarte Einschnitte wie Lohnverzicht nicht mehr mittragen. Die Beschäftigten befürchten, dass die Produktion des Opel Zafira abgezogen werden und Bochum vor dem Ausstehen könnte.
Das Bangen in Bochum geht weiter. Opel-Mitarbeiter auf dem Weg zur Betriebsversammlung. Sie alle hatten gehofft, von Vorstandschef Stracke heute ein Bekenntnis zu ihrem Standort zu hören. Hinter geschlossenen Werkstoren wurden sie stattdessen auf später vertröstet. Am 28. Juni soll der Aufsichtsrat über die Zukunft der europäischen Werke entscheiden. Frust beim Betriebsrat. Lohnzugeständnisse wie früher soll es künftig nicht mehr geben.
Kein Bochumer wird 20 Millionen in der Gesamtheit an Lohnleistungen einbringen und darauf verzichten, wenn wir 2015 geschlossen werden. Die eigene Beerdigung bezahlen wir nicht.
Seit vergangenem Donnerstag steht das Bochumer Opelwerk wieder einmal auf der Kippe. Denn der Mutterkonzern GM lässt den neuen Astra künftig nur noch in England und Polen bauen. In Rüsselsheim könnte als Kompensation der Zafira gefertigt werden. Von diesem Modell wiederum hängt das Werk in Bochum ab. Alles nur Gerüchte, so der Opel-Chef heute. Ministerpräsidentin Kraft kündigte an, in jedem Fall für Bochum zu kämpfen.
Ich habe nochmal angeboten, dass wir auch bereit sind, auch bei GM vorstellig zu werden, miteinander, auch mit dem Ministerpräsidenten der Länder, die Opel-Standorte haben. Wir lassen uns hier nicht auseinanderdividieren und wir sind davon überzeugt, dass der Automobilstandort eine Zukunft hat und dass wir hier zu guten Bedingungen auch produzieren können.
Bis Ende 2014 gilt eine Standortgarantie für Bochum. Ob es auch danach weitergeht, entscheidet sich in gut einem Monat.
In Norditalien machen auch heute zahlreiche Nachbeben den Menschen zu schaffen. Tausende verbrachten die vergangene Nacht in Notunterkünften aus Angst vor weiteren Zerstörungen. Hunderte Helfer sind im Einsatz. Die italienische Regierung will morgen über Finanzhilfen für die Katastrophenregion beraten. Bei dem schweren Erdbeben nördlich von Bologna waren gestern 7 Menschen ums Leben gekommen.
Auch diese Nacht werden Elisa und Francesco Foschieri wieder in ihrem Auto verbringen. Die beiden trauen sich nicht mehr in ihr Haus im kleinen Ort Sant'Agostino. Zu groß ist die Angst vor Nachbeben. Wir haben Angst, dass dasselbe wieder passiert. Deswegen bleiben wir draußen. Ich habe meinen Mann umarmt und geschrien, bis das Erdbeben zu Ende war. Dann haben wir die Tiere genommen und sind aus dem Haus gerannt. Viele Einwohner von Sant'Agostino fanden Zuflucht in dieser Turnhalle. In der ganzen Region Emilia-Romagna hat das Beben über 4000 Menschen obdachlos gemacht. Einige von ihnen können möglicherweise schon bald in ihre Häuser zurückkehren. Die erste Phase der Nothilfe ist beendet. Nun beginnt die zweite Phase. Wir fangen an, die Schäden an den Gebäuden zu inspizieren. Als Sonntag früh um kurz nach 4 die Erde bebte, blieb die Uhr am alten Kirchturm von Sant'Agostino stehen. Es sind weniger die modernen Wohnhäuser als vielmehr die historischen Gebäude, die durch den heftigen Erdstoß zerstört wurden. Ob die Schlösser und Kirchen je wieder aufgebaut werden können, angesichts dieser Trümmerberge ist das mehr als fraglich.
Der Chef der Internationalen Atomenergieagentur Amano ist heute zu Gesprächen im Iran gewesen. Nach den Treffen mit dem iranischen Unterhändler Jalili und anderen Politikern in Teheran äußerte er sich zufrieden. Er gehe davon aus, dass sich seine Gespräche positiv auf die bevorstehenden internationalen Verhandlungen über das iranische Atomprogramm auswirken würden, so der IAEA-Vorsitzende. Der Iran wird verdächtigt, heimlich an Atomwaffen zu arbeiten. Teheran bestreitet dies.
Im Jemen sind bei einem Selbstmordanschlag im Zentrum der Hauptstadt Sanaa mindestens 90 Soldaten getötet worden. Etwa 200 wurden verletzt, teilte das Verteidigungsministerium mit. Zum Zeitpunkt des Anschlags übten sie für eine Parade zum morgigen Nationalfeiertag des Landes. Der Attentäter hatte den Sprengstoff offenbar unter seiner Militäruniform versteckt. Zu der Tat bekannte sich eine Unterorganisation des Terrornetzwerks Al-Qaida.
Hertha BSC ist zunächst mit seinem Versuch gescheitert, das Relegationsrückspiel gegen Fortuna Düsseldorf wiederholen zu lassen. Das Sportgericht des Deutschen Fußballbundes wies den Einspruch gegen die Wertung als unbegründet zurück. Die Berliner kündigten an, die nächsthöhere Instanz, das DFB-Bundesgericht, anzurufen. Düsseldorfer Fans hatten in der Partie am vergangenen Dienstag vorzeitig den Platz gestürmt und damit für eine längere Unterbrechung gesorgt. Die Fangewalt in Fußballstadien ist auch Thema bei Hart aber fair um 21 Uhr. Unter den Gästen ist der Präsident des Ligaverbandes Rauball. Am ersten Tag der Europameisterschaften im ungarischen Debrecen hat das deutsche Schwimmteam zweimal Gold geholt. Paul Biedermann sicherte sich den Sieg über 400 Meter Freistil. Kurz danach gewannen Daniela Schreiber, Britta Steffen, Silke Lippock und Lisa Fitting in der 4x100 Meter Freistilstaffel.
In der Münchner Olympiahalle sind am Abend die Special Olympics, die nationalen Spiele für Menschen mit geistiger Behinderung, offiziell eröffnet worden. Schirmherr der Veranstaltung ist Bundespräsident Gauck. Am Nachmittag hatte Gauck bei einem Festakt eine bessere Einbeziehung von Behinderten gefordert. Unter dem Motto "Gemeinsam stark" messen sich in dieser Woche etwa 5000 Athletinnen und Athleten in 19 Sportarten und kämpfen um Medaillen.
Der Leadsänger der Bee Gees, Robin Gibb, ist tot. Er starb gestern in London an Krebs. Gibb wurde 62 Jahre alt. Er und seine Brüder waren in den 60er und 70er Jahren weltberühmt geworden, unter anderem mit Hits wie "Massachusetts", "How Deep Is Your Love" oder "Stayin' Alive".
Sie klingt, als habe er Helium geschluckt. Eine Stimme, die ungeahnte Höhen schafft. Das Markenzeichen von Robin Gibb, die Stimme der Bee Gees. Seine Karriere startet er in Australien. Mitte der 60er Jahre macht er dort zusammen mit seinen Brüdern die Beatmusik populär. Mit 16 ist er bereits ein Teenie-Star. Mit "Massachusetts" wird Robin Gibb mit den Bee Gees die Nummer 1 in Großbritannien. Sie unterschreiben den ersten Plattenvertrag und kassieren die erste Million. Mit seinem Sound prägt Robin Gibb die Disco-Welle, etwa mit der Filmmusik für Saturday Night Fever. Saturday Night Fever war nur ein Projekt. Wir haben uns selbst gewundert, dass es so groß und so erfolgreich geworden ist. Auch als Solokünstler ist Robin Gibb erfolgreich. Sein Song "Juliet" wird 1983 die Nummer 1 in Deutschland. Nach dem Tod seines Zwillingsbruders Maurice löst sich die Band 2003 auf. Robin Gibb macht weiter erfolgreich eigene Platten, bleibt bis zuletzt die Stimme der Bee Gees.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 22. Mai.
In den kommenden Tagen wird das Hoch über Skandinavien immer wichtiger für uns. Die Luft, die dann zu uns fließt, ist kühler und vor allem trockener. In der Nacht sind zunächst im Südwesten und Westen einige mitunter unwetterartige Gewitter und Schauer unterwegs. Es gelten entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Am Tag im Westen und Süden mal Sonne, mal dichtere Wolken, hier und da Schauer und Gewitter. Sonst ist es meist freundlich, am Nachmittag sind ein paar kräftige Gewitter möglich. Abseits der Gewitterschauer weht der Wind meist nur schwach, im Nordosten ab und an mäßig, an den Küsten auch frisch. Heute Nacht 18 Grad in Berlin und 7 Grad im Allgäu. Am Tag 17 Grad an den Alpen und bis 30 Grad in Brandenburg. Die Aussichten: Am Mittwoch Sonne, Wolken, hier und da teilweise heftige Gewitter. Im Norden und Nordosten scheint die Sonne für längere Zeit. Am Donnerstag in der Nordosthälfte viel Sonne, in der Südwesthälfte noch unbeständiges Wetter, am Freitag überall viel Sonne.
Um 22.15 Uhr begrüßt Karin Mioska Sie zu den Tagesthemen. Sie analysiert mit dem Chefvolkswirt der Deutschen Bank die Thesen von Thilo Sarrazin in seinem neuen Buch über den Euro. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.